Hallöchen, ihr genießt Radio frei auf UKW-Frequenz 96,2 oder live im Internetstream. Nun hört ihr die Sendung Osmose mit Beiträgen freier Radios. In der heutigen Ausgabe hören wir eine Sendung vom Querfunk aus Karlsruhe, die überschrieben ist mit folgendem Zitat. Ein Viertel der CO2-Emissionen kommt aus Karlsruhe. Muss uns in Erfurt also eigentlich gar nicht interessieren, sind ja nicht wir. Oder vielleicht doch. Das bereits vorgelesene Zitat stammt von Harry Block, der ist im Vorstand vom BUND in Karlsruhe, außerdem aktiv im Klimabündnis Karlsruhe und engagiert sich bereits seit Jahrzehnten für Umweltschutz. Ein ganz großes Thema derzeit ist das geplante Rheinhafen-Dampfkraftwerk Block 9, das mit LNG, also Fracking-Gas, betrieben werden soll, was aktuell auch den Stadtrat in Karlsruhe beschäftigt.
Mein Name ist Harry Block, ich bin Vorstandsmitglied beim Bund Karlsruhe und beim Bund Mittlerer Oberrhein. Von Beruf war ich mal Informatik- und Mathematiklehrer und Physik habe ich auch unterrichtet. Ich habe in Karlsruhe meine Wurzeln, bin hier geboren. Bin hier zur Schule gegangen, bin hier zur Uni gegangen und ich habe hier 1980 einen Grundfehler gemacht. Ich habe die Grünen mitbegründet, bin dann 2000 aus den Grünen wieder ausgetreten, wegen dem Kosovo-Krieg, wegen einem Angriffskrieg der NATO. Nicht, weil ich also Pazifist wäre, das bin ich nicht, ich bin Antimilitarist, aber das konnte ich nicht mitmachen. Saß 20 Jahre im Gemeinderat der Stadt Karlsruhe für die Grüne Liste, ich für die Grünen. Und die Grüne Liste ist älter als die Grünen, die gab es also vor 1980. Und mein Thema war schon immer Energie und wir hatten ja hier das Kernforschungszentrum Karlsruhe und deswegen war das Atomthema für mich maßgebend. Dazu kam noch, dass das ehemalige Badenwerk, heute Energie Baden-Württemberg, mich seit, ich sage jetzt 50 Jahre verfolgt. Ich war also auf mindestens 40 Hauptversammlungen, die letzte jetzt im Mai und mein Werdegang ist halt mit Energie engstens verbunden.
An die Gründungsversammlung der Grünen erinnere ich mich noch. Ich war damals vielleicht 15 und ich war bei denen, die da draußen gegen die Parteigründung demonstriert haben. Erinnerst du dich daran noch?
Ja, ich erinnere mich dran, weil ich gehöre eigentlich zu den Demonstranten, weil ich immer gesagt habe, Parteien sind schädlich. Und ich muss sagen, ich habe nach 10 Jahren, also 1990, wusste ich, das Projekt der Grünen wird scheitern. Und wenn ich es heute sehe, vom Ergebnis her, muss ich sagen, nicht Sie haben das System verändert, sondern das System hat Sie verändert. Und es war mir eigentlich schon bei der Gründung bewusst. Mir war das bewusst, dass Parteien in den falschen Weg führt. Ich war für eine direkte Demokratie und da gehörte Parteien eigentlich nicht dazu. Wir wussten aber über die Grüne Liste, dass Kommunalparlamente schon sehr viel bewegen können. Und dazu brauchst du in diesem System Parteien. Und deswegen habe ich dann schmerzhaft für mich gesagt, naja gut, okay, probieren wir es mal. Wie gesagt, 1990 wusste ich, es ist gescheitert.
1979, 80, da gab es eine sehr breite Bewegung, eine große Umweltschutzbewegung, eine soziale Bewegung, die Friedensbewegung. Da hat sich ja seither einiges verändert.
In Karlsruhe war es so, die Karlsruher galten bei den Grünen als der linke Hort. Tatsächlich, wir waren 20 Jahre, 25 Jahre bei jeder Landesdelegiertenversammlung der Grünen, die immer dominiert wurde von Stuttgart, sprich von Kretschmann damals, bis heute, wenn du so willst, waren wir der linke Punkt, der immer gesagt hat, nee, da sind wir dagegen oder wir wollen das nicht. Und wir haben eigentlich selten Erfolge erzielt, weil wir einfach die Minderheit haben, bis auf einen Fall. Diese berühmte eierlegende Wollmilchsau, nämlich Thermoselect, das war eine Müllverbrennungsanlage, die in Karlsruhe gebaut wurde, die haben wir auf einem Landesparteitag abgelehnt. Und Kretschmann wollte sie unbedingt haben. Und Kretschmann, das war, glaube ich, die einzige Niederlage, die Kretschmann jemals erlebt hat. In diesem Parteitag haben wir gewonnen. Die Thermoselect-Anlage wurde von den Grünen abgelehnt. Das war wirklich für uns der einzige Triumph. Aber die Grünen sind halt inzwischen auch zum... Sie haben Bürgermeister bekommen, also nach mir wurde dann, als ich aus der Fraktion rausgegangen bin, wurde dann Bürgermeisterposten frei, dann haben Bürgermeister besetzt und inzwischen besetzen sie schon Leute mit hohen Positionen, kommen wir ja nachher noch drauf, die in der Energie Baden-Württemberg zuständig sind für die Versorgung von LNG-Gas, die sind heute in der Grünen-Fraktion. Du brauchst also heute bei den Grünen keine Lobbyisten mehr in den Parteien, das gilt für alle Parlamente, du brauchst keine Lobbyisten mehr. Die Energie Baden-Württemberg hat zum Beispiel 6 bezahlte Lobbyisten in der Bundesrepublik und Brüssel. Aber die brauchen sie nicht mehr, sondern sie lassen sich einfach die Abgeordneten wählen. Das ist nur noch viel einfacher. Du hast einen Abgeordneten, der vertritt die Position der ENBW in der Fraktion. Ganz einfach.
Also Menschen, die für die ENBW arbeiten und dann als Abgeordnete dort reingewählt werden.
Richtig. Der Dr. Clement ist CAO, also Chef der Besorgung von Gas bei der ENBW. Und gleichzeitig ist er Mitglied der Grünen Fraktion. Er ist natürlich befangen bei jedem Antrag, der mit Energie zu tun hat, ist ja klar. Aber er bestimmt natürlich in der Fraktion als Meinungsführer wahrscheinlich, was da gesagt wird. Das werden wir ja sehen am nächsten Dienstag, wenn wir es wieder erleben. Am nächsten Dienstag entscheidet der Gemeinderat über den vorgezogenen Bebauungsplan für ein neues fossiles Gaskraftwerk der ENBW am Rheinhafen-Standort.
Also Dienstag, der 28.07. Was passiert da?
Es ist eine Gemeinderatssitzung, die beginnt um 15.30 Uhr und unsere Kundgebung dagegen beginnt um 14.30 Uhr. Und wir haben auch einen Protestbrief an die Fraktionen und an die Presse geschickt natürlich, warum wir meinen, dass dieses Gaskraftwerk weder notwendig noch einen Fortschritt darstellt. Aber das haben wir schon mehrfach versucht, schon am Anfang. Es ging auf wenig fruchtbaren Boden.
Jetzt mal für alle Menschen, die sich in der Materie nicht so gut auskennen oder auch die Menschen aus anderen Regionen, die das vielleicht hören. Was hat das mit diesem Gaskraftwerk auf sich?
Am Standort in Karlsruhe befinden sich im Augenblick 4 Kohlekraftwerke, davon 2 moderne, also ein ganz modernes und ein weniger modernes, RTK 8 und RTK 7. Und es befindet sich am Standort ein Gaskraftwerk, RTK 4S. Das heißt, dort steht ein Gaskraftwerk mit 380 Megawatt, was man problemlos, wenn die berühmte Dunkelflaute, das ist also, wenn Sonne und Wind nichts liefert zu unserer Energieversorgung, man einsetzen könnte. Auch das Kohlekraftwerk RTK 8 gehört zu den modernsten der Welt, nicht Europas, der Welt. Es ist steuerbar, das heißt, man könnte es jederzeit einsetzen. Man muss ja nicht gleich verschrotten. Man muss das nicht machen. Es kostet nur einen Haufen Geld und einen Haufen Energie, nämlich graue Energie in Beton. Also RTK 9, das neue Gaskraftwerk, wird ein fossiles Gaskraftwerk werden. Fossil deswegen, weil die Energie Baden-Württemberg vor 14 Tagen mit den USA in Louisiana einen LNG-Vertrag, also Fracking-Gas ist das, abgeschlossen hat auf 20 Jahre. Also 20 Jahre wird das fossile Zeitalter in Karlsruhe mit Sicherheit fortgesetzt. Und dieses RTK 9 wird laut Aussage der Energie Baden-Württemberg in der Hauptversammlung im Mai diesen Jahres vor allen Dingen deswegen gebaut, weil die Frau Reiche ihn 100 Millionen zu den Baukosten rüberreichen wird, wenn sie es schaffen, noch dieses Jahr die Genehmigung sozusagen einzuleiten. Und genau daran sind sie jetzt.
Die Demonstration am Dienstag, den 28., die wird sich vor allem gegen dieses Gaskraftwerk richten, das hier am Rhein in Karlsruhe geplant ist.
Der Bebauungsplan sieht vor, und deswegen muss es in den Gemeinderat, weil die Fläche dort ist eben nicht als Kraftwerksfläche ausgewiesen, sondern als Lagerfläche. Und deswegen muss jetzt ein neuer Bebauungsplan gemacht werden. Und der bezieht sich eben auf den Bau eines neuen Gaskraftwerkes.
Dieses Gaskraftwerk wurde jetzt erst geplant, seit die Regierung Merz im Amt ist? Oder was ist da die Geschichte?
Die Planung der Geschichte war schon noch viel früher. Man hatte der Energie Baden-Württemberg wie in der gesamten Energiewirtschaft das Fuel-Switch-System entwickelt. Das heißt, man wollte von den Kohlekraftwerken, nachdem die Atomkraftwerke in Deutschland stillgelegt wurden, wollte man die Kohlekraftwerke stilllegen. Wenn du alle Kohlekraftwerke stilllegst, war uns klar, auch uns, dass du ein Problem bekommst mit der Energieversorgung, also Strom. Strom. Es geht hier nur um Strom. Und inzwischen hat sich das aber insoweit verändert, dass diese Fuel Switch, also die Umschaltung von Kohle auf Gas, nicht mehr notwendig ist. Wir haben inzwischen durchschnittlich, an einem heutigen Tag wie heute, ist 60% unserer gesamten Stromversorgung auf regenerative. An vielen Tagen sind es 100%. Also 100% macht Wind und Sonne unseren Strom. Es geht nur um Strom. Und das hat sich verändert, aber die Planung für Gaskraftwerke waren da. Deswegen hat die Energie Baden-Württemberg 4 Gaskraftwerke geplant. Heilbronn ist genehmigt, Stuttgart ist gebaut, Altbach ist genehmigt. Und jetzt kommt noch Karlsruhe dazu. Das heißt, man hat 4 Gaskraftwerke. Man wollte in Deutschland 60 Gaskraftwerke bauen. Das war mal der Plan. Dann ging man runter auf 30 Gaskraftwerke. Wenn Baden-Württemberg jetzt 3 schon hat, dann braucht es keine mehr. Vor allen Dingen in Karlsruhe nicht, wo ja ein Gaskraftwerk liegt. Es ist ja eins vorhanden. Also man braucht kein neues.
Also das ist jetzt sowohl regional als auch überregional ziemlich irrsinnig, hier dieses Gaskraftwerk zu bauen.
Es ist der totale Irrsinn, vor allen Dingen, wenn man Folgendes überlegt. Die Energie Baden-Württemberg hat über 1 Milliarde in einen Konverter gesteckt in Philippsburg. Ein Konverter macht nichts anderes als aus Gleichstromspannung, die kommt vom Norden, also von den Windkraftanlagen über Düsseldorf. Düsseldorf gehört auch der Energie Baden-Württemberg. Dort haben sie auch einen Konverter gebaut für 1 Milliarde, und zwar den größten Konverter, also den Umwandler von Wechselstrom in Gleichstrom und Gleichstrom dann wieder in Philippsburg umgewandelt in Wechselstrom. Weil wir, unsere Leitungen sind halt leider Wechselstromleitungen. Und gleichzeitig baut die Netze AG der Energie Baden-Württemberg das gesamte Stromsystem von Philippsburg bis Basel neu aus. Baut zusätzlich kleine Konverter, zum Beispiel am Rheinhafen wird eins gebaut, in Offenburg wird eins gebaut, weiter unten in Freiburg wollen sie auch noch eins bauen. Das sind Übergabestationen des Stroms nach Frankreich. Zum heutigen Tag sind in Frankreich 11 Atomkraftwerke stillgelegt und zum ersten Mal in der Geschichte Frankreich ein Gaskraftwerk. Begründung, kein Wasser. Nämlich Kraftwerke brauchen Wasser. Viel Wasser. Das Wasserproblem, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, ist auch bei dem neuen Gaskraftwerk in Karlsruhe ein Problem.
Wozu brauchen die Kraftwerke so viel Wasser?
Ein Kraftwerk wie jetzt zum Beispiel RDK 9 braucht in der Sekunde 70.000 Liter Wasser. 70.000 Liter pro Sekunde. Bei RDK 9 kommt was Neues hinzu. Es darf dieses Wasser nicht mehr warm, das geht mit 31 Grad in den Rhein. Der Rhein hat aber letzte Woche 28 Grad gehabt. 28 Grad, muss man sich mal vorstellen. Der Rhein, ein Alpengewässer eigentlich, von Gletschern gespeist, also von der Aare und vom Aletsch gespeist, hat 28 Grad. Da kann sie nicht noch warmes Wasser, da kann ja nichts mehr drin leben in dem Fluss. Das ist alles tot da drin, bei Niedrigwasser auch noch. Jetzt kommt aber beim RDK 9 hinzu, die dürfen nur noch über Kühlturm arbeiten. Das heißt, das gesamte 70.000 Liter geht in die Luft. Das bedeutet für Dachslanden zum Beispiel Schwadenbildung. Also du hast einen dauernden Nebel, einen Wassernebel über Dachslanden. Das ist die anliegende Siedlung. Und das bedeutet laut den Unterlagen, die jetzt ausliegen von der Stadt Karlsruhe, dass Dachslanden durchschnittlich eine Temperaturerhöhung von 1 Grad bekommt. Also statt jetzt letzte Woche 35 Grad haben die dann 36 Grad. Oder statt 40 haben sie dann 41. Und zwar das ganze Jahr, im Winter wie im Sommer, 1 Grad Erhöhung und Schwadenbildung. Das heißt, die Sonne kann nicht voll durch. Also wenn du eine Solaranlage hast, dann wirst du weniger ernten können. Das ist ein Problem dieses neuen Gaskraftwerkes, weil es darf nicht mehr Wasser in den Rhein ablassen. Das ist nach EU verboten.
Also dann werden 70.000 Liter Wasser pro Sekunde durch dieses Kraftwerk geleitet, um einfach nur die Hitze abzukühlen.
Ja, zu kühlen. Also, so ein Kraftwerk ist eigentlich nichts anderes als ein bescheuerter Tauchsieder, der den Wasserdampf benutzt, um die Turbinen anzutreiben. Mehr macht es nicht. Also der Wasserdampf wird benutzt mit hoher Druck, dass die Turbinen angetrieben werden. Mehr macht es nicht. Also das Wasser wird eigentlich nicht verbraucht oder sowas, sondern es läuft nur durch. Und es muss natürlich gekühlt werden, weil diese Turbinen werden natürlich unendlich heiß. Die haben 800 Grad, ne? Also die sind richtig heiß. Und dann musst du das Wasser ableiten. Und das ist halt die Kühlung. Und du brauchst Kühlwasser. Und das ist halt das Wesentliche bei einem fossilen Kraftwerk. Unsere Solaranlagen brauchen kein Wasser. Die brauchen keine Kühlung. Windkraftanlagen brauchen keine Kühlung. Aber die Kraftwerke brauchen eben diese riesigen Mengen an Wasser, ganz klar. Mhm. Und was jetzt das Werk selbst, also die Turbine selbst anbetrifft, die Turbine kann im Augenblick nur fossiles Gas verbrennen. Die Zumischung, was sie immer sagen, H2-ready, Wasserstoff-ready, die ist nicht gegeben. Man kann höchstens 20% zu diesen Turbinen von Siemens zum Beispiel zufügen, weil die können nicht reinen Wasserstoff verbrennen. Da brauchst du ganz andere Technologie. Das sagen sie, wollen sie umrüsten irgendwann. Wenn ich aber Verträge habe, wie jetzt bei diesem Gaskraftwerk, auf 20 Jahre, dann wird 20 Jahre da draußen Fracking-Gas verbrannt. Mit allen Folgen.
Wenn ein Haufen Energie in Hitze gesteckt wird und dann aus der Hitze durch den Wasserdampf und den Druck Strom gemacht wird, da geht ja ganz viel Energie verloren.
Wenn man jetzt rechnen würde, ganz simpel, ja, das ist ja das, was die meisten Menschen nicht verstehen bei einem Verbrennermotor bei Autos, ne? Wenn du 1 Liter Benzin da rein tust, dann wird nur sozusagen 40% von diesem 1 Liter in Energie umgesetzt, in Kraft. Bei einem Gaskraftwerk sind 60%. Das heißt, 40% wird als Abwärme, genau diese Kühlung, abgegeben an die Luft. 40% bei einem Auto, 60% wird nicht verbraucht. Also, und 60% ist gut. Also, für ein Kraftwerk ist 60% hervorragend. Ein Kohlekraftwerk hat einen Wirkungsgrad etwa von 50%. Mehr schafft es nicht. Und wenn Sie wollen ja noch Fernwärme auskoppeln, dann schaffen Sie mit Ach und Krach 60%. Also 40% ist Abwärme. Sinnlos verbrast in die Luft.
Also Wärme, die unser Klima direkt aufheizt.
Das Kleinklima. Das Kleinklima wird durch diese Abwärme aufgeheizt. Der eigentliche Klimakiller natürlich eines Gaskraftwerkes ist natürlich das CO2 und der Methanschlupf. CO2 ist halt der Grundursache dafür, dass wir sozusagen diese Hitzeperioden jetzt haben. Das ist es. Das hatten wir in der Geschichte, man kann das nachvollziehen, im Eis des, von Grönland und so konnte man das nachweisen, dass es schon mehrmals Epochen auf der Erde gab, in dem der Anteil von CO2 in der Luft so hoch war wie heute. Und dann war es super warm. Und das ist es jetzt im Augenblick. Die ganze Welt, die gesamte Welt, einschließlich Grönland und einschließlich der Antarktis. Nicht der Arktis, sondern der Antarktis ist davon betroffen. Und das ist das CO2. Und ein Kohlekraftwerk der Größenordnung RDK 9 wird im Jahr, wenn es zum Beispiel 4000 Stunden am Netz ist, genehmigt werden solche Kraftwerke auf 8760 Stunden. Das wird nie erreicht. Aber wenn sie das machen würden, würden sie etwa 6 bis 8 Millionen Tonnen abgeben. CO2 an die Atmosphäre. Wenn sie 4000 haben, haben sie etwa 2 bis 4000 Tonnen CO2, das sie abgeben zu der Klimakatastrophe. Und Karlsruhe hat ja leider noch mehr Kraftwerke, hat ja nicht nur die Energie Baden-Württemberg. Wir haben die Papierfabrik Maxau. Die hat eine Kohleverbrennung die verbrennt dort Müll. Auch da sind es rund 1 Million. Dann haben wir die größte Binnenraffinerie Deutschlands. Die hat 3 Millionen Tonnen CO2. Oder anders gesagt, in Karlsruhe ist ein Viertel der gesamten CO2-Emission von Baden-Württemberg konzentriert. Ein Viertel der gesamten Kohlendioxid-Emission ist aus Karlsruhe und wird durch das Kohlekraftwerk natürlich nicht besser.
Also das heißt, hier in Karlsruhe wäre ein enormer Schlüssel, um hier auch reduzieren zu können.
Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Die Energie Baden-Württemberg muss sich an Alternativen. Wir müssen endlich einen Wärmespeicher kriegen. Wir brauchen Batteriespeicher. Und zwar in der Größenordnung nicht von ein paar Megawatt, sondern wirklich von 1000 Megawatt. Ja, die müssten Solaranlagen bauen ohne Ende, wo es nur geht, ja, in Baden-Württemberg. Da sind die hinten dran ohne Ende, ja. Windkraftanlagen machen sie zwar onshore, aber die haben Folgendes gemacht. Das ist eines der größten Katastrophen, die mich im Januar beinahe vom Hocker gehauen hat. Die Energie Baden-Württemberg hatte das größte Windkraftprojekt in Schottland. 2 Gigawatt. Das sind immerhin 4 große Gaskraftwerke. Und was haben sie gemacht? Sie haben dort finanziert. Und was haben sie gemacht jetzt im Mai in der Hauptversammlung? Sie haben 1,2 Milliarden in Milliarden, wir reden nicht von Millionen, Milliarden, also 1200 Millionen in die Nordsee geballert, weil sie das Projekt abgebrochen haben, weil die Förderung durch den englischen Staat nicht mehr erfolgt ist. Begründung: Die Engländer haben gemerkt, dass wenn die Schotten die Windkraftanlagen bauen, dann bekommen sie von der Energie Baden-Württemberg für eine Kilowattstunde, sagen wir mal, 4 Cent. Dann sind die reich. Und wenn die Schotten reich sind, dann wollen die weg von England. Daraufhin hat England, also London, gesagt, nein, keine Förderung. Und daraufhin hat die Energie Baden-Württemberg das größte Windkraftprojekt ihrer Geschichte gecancelt. Das ist eine Katastrophe. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass sie ja oben jetzt Leitungen bauen, Gleichstromleitungen. Gleichstrom wird auf längerer Strecke, das muss man den Zuhörerinnen erklären. Wenn du Wechselstrom durch eine Leitung leitest, über längere Strecken, dann verlierst du zwischen 10% und 30% der Energie. Bei Gleichstrom ist das nicht so. Da ist der Verlust unter 1%. Und deswegen tut man lange Leitungen in Gleichstrom machen, nur in Deutschland nicht. Deutschland sind die Einzigen, die das nicht machen. Die Spanier machen das schon lang und so. Aber wir nicht. Und jetzt haben wir aber die Gleichstromleitung gebaut. Dazu brauchst du natürlich auch wieder Konverter, die wieder, weil unsere, ist das Blöde, dass dieser Computer da, der braucht 12 Watt Gleichstrom, ja, gibt aber 230 Watt Wechselstrom in die Leitung. Ist ja absurd. Das heißt, wir machen lauter absurdes Zeug, in Anführungszeichen. Aber das hier war das Absurdeste, dass man eine Windkraftanlage dieser Größenordnung gecancelt hat. Das ist echt eine Katastrophe. Und die Energie Baden-Württemberg müsste gucken, dass überall Windkraftanlagen gebaut werden. Sie haben sich auch nicht beteiligt jetzt an der neuen Ausschreibung. Es gab eine Ausschreibung der Bundesrepublik Deutschland für die Nordsee. Sie haben sich nicht beteiligt. Begründung, sie haben kein Geld. Die EnBW ist klamm.
Was würdest du dir von der Stadt Karlsruhe jetzt wünschen? Was können wir hier lokal tun? Was können die Hörerinnen aus Karlsruhe als Bürger tun? Was können die Stromkunden tun? Was können wir tun, um die EnBW zu überzeugen?
Das Erste, was ich wirklich empfehlen würde, was natürlich gegen die Stadtwerke Karlsruhe spricht, weil die sind ja für die Fernwärmeversorgung von Karlsruhe, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, weil die haben auch, die bauen, der Erörterungstermin war vor 14 Tagen, die bauen Gasmotorenkraftwerk auf fossil. Die bauen ihre Fernwärme auf fossile Energien. Das kann man sich nicht, also das kann man sich eigentlich blöder nicht geben. Aber die Energie der Bürgerinnen und Bürger kann nur eins machen. Geht zu den Elektrizitätswerken, die alternativen Strom anbieten. Und zwar nur alternativen. Also Schönau zum Beispiel. Die Elektrizitätswerke Schönau. Jeder Cent, den die verdienen, wird in eine Windkraftanlage, wird in eine Solaranlage, wird in eine Biogasanlage umgesetzt. Aber nicht in irgendein fossiles Kraftwerk. Dann müsst ihr weggehen. Ihr müsst von den Anbietern weggehen. Lasst euch nicht von Yellowstrom, der EnBW, Strom hat keine Farbe, ist sowieso ein Schwachsinn, aber es ist ein Werbegag, der natürlich funktioniert hat. Und so Chubby ist da, so Jungdynamiker, die glauben halt, wenn sie bei 2000 Kilowattstunden, die brauchen im Jahr etwa, 3 Euro sparen oder 10 Euro, was weiß ich, mehr sparen sie nicht, ja. Dann sind sie schon die großen Helden. Sind sie nicht. Sie müssen zu Alternativen gehen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, das war Ihre Frage nach der Stadt Karlsruhe. Wir heißt in dem Fall das Klimabündnis Karlsruhe. Dazu gehört auch der Bund. Das sind 92 Organisationen. Das ist der Stand von letzter Woche, glaube ich, sind es 92. 92 Organisationen haben sich zusammengeschlossen zum Klimabündnis Karlsruhe. Und die haben der Stadt, den Gemeinderäten, allen, einen städtebaulichen Vertrag geschickt. Ich war bei der Erörterung in Heilbronn gewesen. Da wird auch ein Gaskraftwerk gebaut. Und da habe ich mitgekriegt, dass die Stadt Heilbronn mit Hilfe vom BUND einen städtebaulichen Vertrag aufgesetzt hat. In dem wurden sogar die Emissionen, jetzt reden wir nicht über Kohlendioxid, das kannst du nicht vermeiden, aber über Stickoxide. Das ist ein Folgeprodukt jeder Verbrennung, Stickoxide. Und das ist der saure Regen, das ist das Ozonloch und das sind die Hitzetoten. Die Hitzetoten sind nicht gestorben an der Hitze, sondern sind gestorben, weil die Stickoxide so hoch sind, dass sie halt Atemprobleme haben ohne Ende, also die Asthmatiker und die Herzkranken. Das sind die Stickoxide. Und so ein Kohlekraftwerk wie jetzt RDK 9 gibt nicht so 100 Tonnen. Das sind Tausende von Tonnen, die abgeben pro Jahr. Und man muss sich mal eine Tonne Stickoxide, jeder weiß ein LKW. Stell dir mal vor, du schmeißt über Karlsruhe einfach mal ein LKW Stickoxide runter. Also Stickoxide ist zum Beispiel so Düngerzeug, ja, das kennt man ja, was man sagt, das sind Stickoxide. Die schmeißt man einfach runter. Da wird der Boden nicht nur sauer, sondern die Atmosphäre tut es natürlich verwandeln und dann hast du Atemprobleme, riesige Probleme. Und der Witz ist, da haben wir einen städtebaulichen Vertrag genommen von Heilbronn und gesagt, so liebe Grüne oder wer auch immer ein Gefühl hat für Schäden, die Menschen ausgesetzt werden durch Energieerzeugung, nimm den städtebaulichen Vertrag und bring ihn ein. Die Grünen haben ihn eingebracht und nun ist Folgendes passiert. Während der Sitzung, wo dieser städtebauliche Vertrag abgestimmt werden sollte, bat die Grünen um eine Unterbrechung der Sitze, 10 Minuten vor Abstimmung. Vorher waren die Grünen dagegen, also für diesen städtebaulichen Vertrag. Nach dieser Sitzung, nach diesem Ausstieg, waren die Grünen dafür. Die Grünen haben dann nicht dafür gestimmt, dass dieser städtebauliche Vertrag abgeschlossen wird. Und der Hintergrund, den wussten wir auch. Es gab einen Letter of Interest der ENBW an den Oberbürgermeister. Der wurde uns zugespielt. Ein Letter of Interest heißt, die ENBW teilt dem Oberbürgermeister mit, was sind die Interessen der ENBW. Und die ENBW schrieb in diesem Brief an den OB, bitte macht uns keine Schwierigkeiten bei der Genehmigung. Heißt, damit eben das Geld von der Frau Reiche noch rechtzeitig der Antrag gestellt werden kann, sodass sie das Geld bekommen. Das ist der Hintergrund eines solch elenden Spiels. Da kannst du als Bürgerin und Bürger gar nichts machen, außer mit uns vielleicht am Dienstag auf dem Marktplatz stehen und dagegen protestieren, was die da drin jetzt machen.
Also Dienstag, der 28. Juli um 15 Uhr.
14.30 Uhr.
Um 14.30 Uhr am Marktplatz.
Rathaus.
Ja. Rathaus, Karlsruhe.
Demonstrieren wir gegen den Bebauungsplan und auch fordern wir, die Folge von Kohlekraftwerken ist ja der Klimawandel. Und der Klimawandel ist zuständig für die Hitze. Und in Hitze hat ja Karlsruhe auch ein paar Probleme. Guck dir die Kaiserstraße und den Marktplatz an, dann weißt du, wie in Karlsruhe man der Hitze begegnet. Man betoniert den Käsekram zu und macht Beton ohne Ende und dann tut man ein paar Bäume hinpflanzen und hofft mal, dass die groß werden. Das ist ja absurd. Und jetzt stehen noch 22 Platanen auf der Kaiserstraße und die werden im Oktober wegkommen. Die ganze Welt, Berlin zum Beispiel, hat sogar einen Bürgerentscheid gemacht, sagt keine alten Bäume mehr weg. Nicht die Argumentation in Berlin ist ganz neu eigentlich. Früher war es so, die Bäume müssen weg, damit die Leitungen gelegt werden. Und heute denken sie in Berlin umgekehrt. Die Leitungen müssen so verlegt werden, dass die Bäume bleiben. So müsste man es auf der Kaiserstraße auch machen, wird auch nicht kommen. Auch diese Bäume werden gefällt werden.
Die Baumfällung ist eine beschlossene Sache, ja. Und theoretisch hätte doch die Stadt die Möglichkeit, auch Beschlüsse zurückzunehmen, wenn höhere Interessen da sind. Jeder Baum sorgt für Kühlung. Jeder Baum sorgt aktiv dafür, dass die Luft unter dem Baum kühler ist als vorher.
Nicht nur also kühler, sondern es zeigt ja fürs Binnenklima auch, verdunstet ja Wasser und so weiter am Baum. Also diese Bäume, diese alten Bäume, ja, die haben eine Funktion. Die jungen Bäume haben überhaupt keine Funktion. Die stehen einfach nur in der Gegend rum und brauchen 20 Jahre, wenn sie überhaupt groß werden, ist eine andere Frage. Aber die Planung ist nun mal da. Und der Fehler bei uns in Deutschland, generell würde ich sagen, ist, man hat eine Planung, so ist die U-Strap, also die Untertunnelungsbahn in Karlsruhe entstanden, ist eine Plan aus den 50er Jahren. Und dann wurde er umgesetzt in den 2000er Jahren. Erstens mal hat er das Fünffache gekostet, ist ja klar. Und zweitens war er völlig aus der Zeit gefallen. Die meisten Städte gehen dazu über, wieder Straßenbahnen obenirdisch fahren zu lassen. Wir gehen nach unten, ja, lauter so Zeug. Aber das sind die Planungen und so ist auch die gesamte Umgestaltung der Kaiserstraße ein Plan von vor 40 Jahren, als man von Hitze noch nicht sprach. Man sprach zwar schon von Stickoxiden und so oder von Ozonloch und so, ja, das gab's. Aber man sprach noch nicht von dieser Hitze. Und diese Hitze wird kein singuläres Ereignis bleiben. Es kann mal sein, dass mal im Sommer verregnet ist oder kühler ist, aber es wird solche Hitzeepochen kommen. Und wenn du heute die Schlagzeilen liest, Frankreich brennt, Spanien brennt, tausende von Feuerwehrleute versuchen, das sind die Folgen. Bei uns wird es auch irgendwann kommen. Unsere Wälder, das sieht man ja schon im Osten drüben, brennen auch schon. Das heißt, die Hitze hat Folgen und nicht nur die Toten. Ich rede nicht von Toten gern. Ich habe weder bei der Atomindustrie noch sonst was von Toten geredet. Aber schwere Beeinträchtigungen wird es immer geben, hundertprozentig.
Auch wenn du nicht von Toten redest, es gibt ja Zahlen, dass die Todesraten in den heißen Tagen massiv nach oben geschnellt sind.
Richtig.
Kurze Frage nochmal zur Kommunalpolitik. Wir haben einen Bürgermeister, der ist Kinderpsychiater. Ist der bei den Grünen oder bei der SPD oder wie sieht das da aus?
Der Kinderpsychiater ist bei der SPD. So ein Kompromiss. Die Grünen sind die stärkste Fraktion. Waren das letzte Mal, sind es diesmal auch die stärkste Fraktion. Da hätten wir früher davon geträumt. Man hat Akteneinsicht und so weiter, haben die alles. Das heißt, die könnten wirklich agieren. Aber sie gehören inzwischen seit zu dem, wie soll man sagen, das ist so eine seit umschlungen Millionen. Ja? Also da hat man den Bürgermeister von der SPD, Bürgermeister von der CDU, Bürgermeister von den Grünen. Und dann wird so, ja, man kann ja nicht, man kann zum Beispiel nicht gegen die Grünen können nicht gegen die Umweltbürgermeisterin vorgehen. Wenn die Bäume umhaut, ja, die hat ja das Gartenbauamt und so, wenn die Bäume umhauen, dann können die Grünen nicht sagen, bitte hau sie nicht um. Ja? Dann sind sie ja gegen ihre eigene Bürgermeisterin. Die eigene Bürgermeisterin kann aber nicht gegen den Bürgermeister. der nun wiederum, oder die Lutzak-Schwarz, das ist die CDU-Bürgermeisterin, die kann ja nicht gegen die sein, die nun wiederum für die Stadtwerke zuständig ist. Ja, weil die Stadtwerke wollen ja dort Leitungen legen und dann, die wollen die Leitungen aber günstig legen und dazu müssen die Bäume weg. Ganz klar.
Also nur deshalb, weil da Leitungen gelegt werden, ja, sollen uns das ein paar, ja, Euro mehr kosten würde, sie anders zu verlegen.
So ist es. Würde ein paar Euro, würde ein paar viele Euro mehr kosten. Aber es wäre denkbar. Es wäre sehr wohl möglich gewesen, das zu machen. Aber das wollte man nicht, sondern man wollte die einfache Lösung. Man hat dann so vorgeschobene Gründe gehabt, wie Zugänglichkeit oder so. Aber das ist alles eine Frage des Planung. Die Frage ist, wie du an was rangehst. So wie jetzt in Berlin. Nicht die Leitungen bestimmen, wo der Baum ist, sondern der Baum bestimmt, wo die Leitungen sind. So muss es sein. Und genau das macht man in Karlsruhe nicht. Und das ist überall so. Die haben Bäume gefällt, guck dir mal das Ettlinger Tor an. Das ist eine Wüste. Das Ettlinger Tor ist eine Wüste. Da hat man 100 Bäume gefällt, ja. Für das Landratsamt, da war ein Park mit 40 Bäumen. Der ist weg. Da steht jetzt ein Gebäude, ein hohes Gebäude, auch vor dem neuen Landratsamt. Beim Theater, damit das Theater sich erweitert. Inzwischen Zeit bei 530 Millionen kostet das Theater. Auch da hat man mal kurz mal 10, 12, 15 Bäume weggemacht. Guck dir mal das an. Das ist eine trostlose Wüste. Guck dir das Durlacher Tor an. Trostlose Wüste. Was soll aus diesem Durlacher Tor werden? Das ist ein trostloser Park, genauso wie der trostlose Marktplatz. Der wird dann begründet, Weinbrenner hätte so die italienischen Plätze vor Augen gehabt. Da gab es keine Bäume, ja, in Anführungszeichen. Ja? Und deswegen gab es auf dem Marktplatz dann auch keine Bäume. Ja, was wollen wir denn noch machen?
Alle Bäume weg. Wie lange ist Weinbrenner jetzt tot?
200 Jahre, 250 Jahre, leg mir nicht genau fest. Über 200 Jahre bestimmt.
Und wir wollen aber eine Stadt, in der die Menschen heute und auch morgen noch gut leben können, oder?
Du sagst es überdeutlich. Du musst irgendwann deine Pläne ändern. Du musst dich ja auch selbst ändern, so wie ich mich ja auch ändern musste. Ich hatte ja auch mal Vorstellungen, wir haben es ja vorhin davon gehabt, von den Grünen, ja. Was könnte daraus werden? Und so muss sich nicht nur der Mensch ändern, das tut er ja auch. Ja, so wie er seine Haut alle paar Monate wechselt, sein Blut alle paar Jahre wechselt oder was, so wechselt er auch, muss er seine Meinungen auch ändern, wenn sich die Weltlage verändert oder wenn sich jetzt das Klima verändert. Und das Klima verändert sich dramatisch. Und selbst wenn wir morgen aufhören, selbst wenn wir morgen keine Gaskraftwerke mehr bauen, dann wird sich das Klima die nächsten 20 Jahre nicht verändern. Weil wenn du mal in ein Prozess in Gang gesetzt hast, dann kommt es zum Kipppunkt. Und der Kipppunkt ist tatsächlich erreicht. Und ich war letzte Woche auf der Rhone und die Rhone ist zuständig für 14 Atomkraftwerke in Dinken, genau die sind stillgelegt. Und ich war auf der Rhone und ich bin Bergsteiger, war mein Hobby immer gewesen und ich kenne deswegen die Rhone sehr gut, ich kenne die Aare sehr gut, die Aare ist der Hauptzufluss des Rheins. Ich stehe davor und könnte weinen. Ich könnte weinen. Die Leute, die heute diese Gletscher sehen, diese Aare, das ist ja immer... Der Rhone, an dem Tag, ich war am 2. Juli da oben, an dem Tag waren Glaziologen der Uni Zürich dort oben. Die haben gemessen vom 15. Juni bis 2. Juli 2026 den Rhone in der Mitte. 1,50 Meter Dicke hat dieser Gletscher verloren. Ein Gletscher mit 28 Kilometer hat 1,50 Meter seiner Dicke verloren. Das heißt, er liefert im Augenblick mehr Wasser, aber... Weil er ja schmilzt, er schmilzt ja, aber das Wasser reicht nicht mehr aus, weil die Fläche immer kleiner wird. Die Fläche wird also, er geht da zurück wie Wahnsinn. Und das fließt an der Aare noch viel schlimmer. Und damit hast du kein Wasser mehr zum Kühlen. Das heißt, es sind Probleme und es geht ja weiter. Die Niederländer haben jetzt, da ihre Flüsse austrocknen, ein Wasserverbot, Entnahme für Gießen und so weiter, weil sie kein Trinkwasser mehr haben. Und dann kommt noch eins dazu, wenn du Wasser hast, wie jetzt bei uns, am Rhein draußen, Kühlwasser, was Maxau zum Beispiel gibt rein, Miro gibt rein in den Rhein, das Kohlekraftwerk gibt in den Rhein warmes Wasser ein, die Holländer trinken das Wasser. Ab Köln wird Oberflächenwasser getrunken. Das heißt, Wasser ist ein Riesenproblem auch unserer Energieversorgung. Deswegen sagen wir, unsere Energie, also eine nicht fossile, also eine regenerative, die braucht keine Kühlung. I am.
Wir sind immer noch im Gespräch mit Harry Block und es geht um ein großes Gaskraftwerk, das bei Karlsruhe gebaut werden soll. Da wird am Dienstag, den 28. Juli, auch eine Demonstration vor dem Rathaus stattfinden. 14.30 Uhr geht's da los. Das große Gaskraftwerk ist ein Problem hier, wo sich ganz viele Sachen dran zeigen. Was für Probleme hat Karlsruhe insgesamt? Wie sieht die Lage in Karlsruhe aus? Du sagtest, ein Viertel der CO2-Emissionen kommt hier aus der Region.
Nicht aus der Region, aus Karlsruhe. Das sind Firmen aus Karlsruhe. Die zwei Firmen ist einmal die Papierfabrik Maxau, die gehört der Schwarzgruppe, also Lidl. Das gehört denen. Das ist eine Verbrennungsanlage, ist ein Kohlekraftwerk. Dieses Kohlekraftwerk verbrennt aber hauptsächlich Müll. Also Prosero, das ist die größte Entsorgungsfirma in Karlsruhe, gehört auch Schwarzgruppe, also Lidl. Und die verbrennen Müll. Und natürlich haben die CO2-Emissionen. Und natürlich brauchen die Wasser und brauchen jetzt, weil sie das Wasser aus dem Rhein. Der Rhein hatte letzte Woche die Extremstufe erreicht. Das heißt 3,56 Meter. Bei 3,36 Meter fährt kein Schiff mehr und darf kein Wasser mehr entnommen werden. Und deswegen darf dann die Maxauer Papierfabrik, die brauchen nicht nur Kühlung, sondern die brauchen auch Prozesswasser. Für Papierherstellung brauchst du viel Wasser. Und die wollen jetzt Uferfiltrat. Also wieder ein neues Problem. Uferfiltrat hat auch die Miro. Der größte Emittent in Karlsruhe ist die Raffinerie. Damit man eine Größenordnung hat, das Kohlekraftwerk hat 1000 Megawatt und die Miro hat 3000 Megawatt. Also das Dreifache. Das heißt, die dreifache Energie wird von der Miro in Form von Gas eingesetzt. Und natürlich hat es Folgen. Sowohl bei der Miro kommt ja zu den Stickoxiden beim Gas, Schwefeldioxid, also alles, was aus dem Prozess der Ölraffinerierung kommt, das kommt ja bei denen noch hinzu. Das sind Schadstoffe in Tausenden von Tonnen. Das sind nicht Hunderte von Tonnen. Das sind Tausende von Tonnen, die über die Region runtergehen. Aber das Kernproblem, das ist das sozusagen das Überregionale, was da passiert. Aber es gibt auch ein Problem in Karlsruhe selbst. In Karlsruhe ist es so, dass 30% der Karlsruher mit Fernwärme versorgt sind. Das heißt, 70% haben Gas oder Öl. Und was machen die? Wenn Gas immer teurer wird, Öl verboten wird, was machen die dann? Wärmepumpen. Ja? Die Alternative wäre Großwärmepumpen. Dass die Stadtwerke Großwärmepumpen baut. Nicht kleine Wärme. Du kannst ja nicht in der Südstadt kleine in den Hof stellen. Das ist ja Quatsch. Du brauchst Großwärmepumpen. Du brauchst Batteriespeicher. Du brauchst riesen Wärmespeicher. Die Stadtwerke bauen jetzt einen Wärmespeicher am Schloss Gottesau. Wird ein Großwärmespeicher gebaut. Wird ein neues Wahrzeichen von Karlsruhe werden. 40 Meter hoch, wie früher der alte, die alten Karlsruhe werden sich erinnern. Da gab es einen Gaskessel. Der wird jetzt wieder gebaut. Bisschen weiter weg, aber genau an der gleichen Stelle. Das ist ein Wärmespeicher. Den gibt's in Mannheim schon ewig. Den gibt's in Heidelberg schon ewig. Jetzt in Karlsruhe kommen sie jetzt in die Gänge. Er ist noch nicht genehmigt. Aber was die Fernwärme anbelangt, ja, was macht die Stadtwerke? Die Stadtwerke, vor 14 Tagen war ich bei der Erörterung, das heißt beim Genehmigungsverfahren für ein Gasmotorenkraftwerk von 110 Megawatt. Die Stadtwerke setzen auf fossile Energien, auf Gas, um ihre Fernwärme zu erzeugen. Im Augenblick ist es so, dass das Gas von, also dass die Fernwärme erzeugt wird mit Gas oder Kohle. Also Kohle vom ehemaligen Kohlekraft oder jetzigen Kohlekraftwerk der EnBW oder Fernwärme ausgekoppelt aus der Miro, also mit Gas erzeugte Fernwärme. Jetzt, wie lange gibt's die Miro noch? Die Miro, um mal da mal den Zusammenhang zu erklären, die Miro ist ein Zusammenschluss von 4 Erzeugereinheiten, wenn du so willst. Und diese Erzeugereinheiten sind gesplittet. Die einen gehören Shell, 25%. 33% gehört Esso. Esso ist verkauft. Aber Herr Habeck hat es noch in Nacht, weil systemrelevant ist, ist der Kauf noch nicht gültig. Ist aber verkauft. 25% gehörte Rosatom, Russland. Steht jetzt unter Staatsverwaltung. Das war russisches Gas, war spottbillig. Und jetzt ist dieses russische Gas nicht mehr da und damit teures norwegisches Gas. Also riesig teuer. Und noch kein LNG-Gas aus den Amerika da, noch nicht da. Das heißt, wann geht die Raffinerie pleite? Weil auch die Elektro, Mobilität natürlich zu Strom führt und nicht zur Verbrennung von Diesel. Von was die leben, ist Kerosin. Jetzt, die werden jetzt glücklich sein über den Krieg im Iran, weil das weiß ja auch keiner. Der Strom, der Diesel, der Kerosin aus Karlsruhe ist die Grundlage für die Flugzeuge, die jetzt in Iran heute Nacht auch gestartet sind. Der kommt aus Karlsruhe. Weil die Leitungen gehen rüber zu den Amerikanern und nach Frankfurt zu der Airbase und dort werden diese Flugzeuge betankt. In Deutschland. Oder mit Tankflugzeugen dorthin gebracht, um aufzutanken. Das ist Karlsruhe. Davon leben die auch. Hauptsächlich. Natürlich auch noch von Diesel und natürlich von Benzin. Aber der Witz ist, wie lang noch? Also muss die Stadtwerke umdenken. Die Stadtwerke selbst hat ein Kraftwerk, Gas, mit 370 Megawatt. Kann also 370 Megawatt Fernwärme erzeugen. Aber das reicht nicht aus. Also war letzte Woche, vor 14 Tagen, der Erörterungstermin zu einem Gasmotorenkraftwerk. Auch dieses Gasmotorenkraftwerk wird CO2 abgeben, wird Stickoxide abgeben. Und was bei dem Gaskraftwerk noch hinzukommt, was jetzt nicht schlimm wäre, es hat keine Kühlung. Gasmotoren brauchen keine Kühlung. Ist also der einzigste fossile Verbrenner sozusagen, der keine Kühlung braucht. So wie man muss sich einen Gasmotor vorstellen, wie ein großer LKW-Motor oder Schiffsmotor. Sowas ist es. Und der braucht nicht gekühlt werden, also mit Wasser. Der kühlt sich durch Luft. Und wie gesagt, auch das ist durchgegangen, obwohl die Stadtwerke hätten problemlos wie in Mannheim eine Flusswärmepumpe bauen können. Also entnimmst den Wärme des Rheins, der ist sowieso warm, der nimmt aber auch im Winter, geht es. Ja, wie bei den Wärmepumpen auch. Und dann hätten sie Flusswärmepumpen. Sie könnten Batteriespeicher bauen. Dann könnten sie Batterie, könnten sie speichern. Oder jetzt wie der Großspeicher am Messplatz, wo er hinkommt, jetzt der neue, da müssten zwei gebaut werden von denen. Und dann wäre das Problem ohne fossilem Gas möglich gewesen. Man könnte endlich mal die, wir haben ja IT-Firmen hier, wir haben hier welche Namen fallen mir jetzt da gerade ein in Karlsruhe, die halt riesen Abwärme haben, das können wir benutzen. So wie IKEA. IKEA in Karlsruhe nutzt, man muss sich mal überlegen, die Scheiße aus Durlach, um es mal brutal zu sagen, also die Klärabwässer von Durlach, benutzt IKEA mit Wärmetauscher, um sein Gebäude zu heizen und zu kühlen. Hat die Stadtwerke gesagt, funktioniert nicht? Nee, es funktioniert. Man muss es nur machen wollen. Das heißt, die Stadtwerke hätte kein bauen müssen. Und jetzt kommt das zweite Problem. Was machen wir mit diesen 70% Leuten, die jetzt auf Gas sind? Empfehlen wir denen Fernwärme? Fernwärme ist ein Monopol. Gas kannst du noch wählen zwischen Gasanbietern. Fernwärme nicht. Wenn du bei den Stadtwerken bist, musst du bei den Stadtwerken bleiben. Jetzt kommt das zweite. Ein Anschluss an die Fernwärme ist schweineteuer. Also kostet so um die 25.000, 28.000 Euro. Nur der Anschluss für einen Anschluss. Ja? Dann kommt der Preis. Der Preis ist natürlich, ja, es gibt kein Gesetz über die Preisgestaltung von Fernwärme. Es ist ein Riesenfehler des Bundesgesetzgebers. Man will es seit Jahren machen, man macht es aber nicht. Die können also verlangen, was sie wollen. Und wenn du mal bei der Fernwärme bist, kann es ja nicht weg. Und deswegen zögern viele Leute und gehen wieder auf Gas, also gehen wieder auf die falsche Energieform. Also wo du hinguckst, Riesenbaustellen, die dazu führen, dass man in der Energiewende in Karlsruhe eigentlich nicht weiterkommt, weil man die fortschrittlichen Verfahren, Flusswärmepumpen, Großwärmespeicher, Großbatterien nicht auf dem Schirm hat. Weil die Planungen sind halt von 30 Jahren oder von 40 Jahren.
Was hätte der BUND für Ideen für diese 70%, die noch nicht an die Fernwärme angeschlossen sind?
Ich habe ja gesagt, du brauchst Großwärmespeicher. Also du musst Großwärmespeicher haben für die Leute, dass sie sich vielleicht an die Fernwärme schneller anschließen können, dass du nicht Riesenleitungen vom Rheinhafen draußen hast, sondern dass du kurze Leitungen hast. Dann wird es nämlich wesentlich billiger, erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, wo es geht, auch Wärmepumpen einbauen, wo es geht, also in den ganzen Vierteln wie Neureuth oder Knielingen oder so irgendwo, ja. Also die könnte man doch problemlos mit Wärmepumpen, das sind ja kleine Häuser. Oder jetzt oben am Penicillinhügel, also Durlach da oben, wo die Ärzte wohnen und so weiter. Die können Wärmepumpen einbauen. Hohenwettersbach, die ganzen Dörfer können alle Wärmepumpen einbauen. Und die das nicht können, also die...
Also Südstadt, Weststadt, Südstadt, Oststadt. Irgendwas,
die brauchen Großwärmespeicher. Das heißt, du musst an zentraler Stelle, zum Beispiel am Bahnhof, wo jetzt diese Kleingärten da geplant sind, die kommen ja dahin. Ja, Entschuldigung, dann müssen halt ein Teil dieser Fläche man für einen Großwärmespeicher dann oder für eine Großwärmepumpe bauen. Also dass dort eine riesen Großwärmepumpe installiert wird und dann wäre eine kurze Verbindung, das wäre dann keine Fernwärmeleitung, sondern Nahwärmeversorgung. Das heißt, das wäre die optimale Form, weil H2-ready, dass ein Haushalt mal Wasserstoff bekommt, das ist absurd, das wird es nie geben. Weil dann müssten die Leute ja alle ihre Leitungen umbauen, weil wenn du Wasserstoff hast, brauchst du andere Brenner, das geht alles nicht. Also die müssen alle ihre Badeeinrichtungen wegschmeißen, weil da geht maximum 30%, aber niemals H2-ready, also Wasserstoff, geht nicht. Das heißt, diese Leute sind gezwungen auf Versorgung von der Stadt Karlsruhe dann. Und die Frage ist, wie das passiert. Und da brauchst du Großwärmepumpen. Das geht nicht anders. Da mussten die, das wird auch Rieseninvestition sein. Das weiß ich. Das ist eine Rieseninvestition. Aber den Leuten jetzt Gas zu empfehlen, das ist, wenn die CO2-Preise, die zwar gerade jetzt gedeckelt werden von der EU, aber die werden steigen. Die werden steigen, weil einfach die Welt weg ist von dem Ding. Die Welt ist weg. Die Deutschen kapieren es nicht. Die haben es beim Auto nicht kapiert und jetzt kapieren sie es wieder nicht. Wenn gestern kam das Gesetz durch, die Wärmepumpen wären nicht mehr so finanziert wie bisher. Man muss sich mal vorstellen, die Wärmewende, die Stromwende, das ist eingeläutet. Also das sind die Solaranlagen und Windkraft. Aber unser Problem ist, 70% in Deutschland ist Wärme. Also nur 30% ist Strom. Selbst wenn wir dann Elektrizität haben für die Autos, ist es immer noch ein geringer Anteil im Vergleich zur Wärme. Also Heizen. Das ist aber nicht nur Heizwärme, sondern vor allen Dingen Prozesswärme. Firmen, Papierfabriken etc., die brauchen Prozesswärme. Das heißt, das ist eine ganz andere Wärme als jetzt unsere Fernwärme. Also es ist Druckwärme. Das braucht der Daimler genauso wie irgendjemand anders. Das sind für die Maschinen, die die haben. Die brauchen Prozesswärme. Das ist was ganz was anderes. Aber das ist 70% in Deutschland. Das haben wir total verpennt. Total verpennt. Total.
Wir hatten angekündigt, dass wir nochmal über Wasser sprechen. Wasser in Karlsruhe. Also wir haben ja 70.000 Liter, sagtest du, allein in dem einen Kraftwerk pro Sekunde. Ja. Wir haben auf der anderen Seite Wassermangel zunehmend in Deutschland, Trockenheit, Flussentnahmegeschichten. Wie kann Karlsruhe mit Wasser umgehen, besser umgehen, Wasser speichern? Was für Ideen gibt es dort und wie sieht die Situation jetzt gerade aus?
Das erste ist, dass die Planung, nehmen wir die Kaiserstraße, eine Schwammstadt. Eine Schwammstadt heißt, dass das Wasser nicht sofort in die Kanalisation geht, wie bei Regen, sondern dass das vom Boden aufgefangen wird. Das würde bedeuten, dass die ganze Kaiserstraße, sozusagen, die jetzt neu gemacht wurde, eine Schwammstadt ist. Das heißt, das Wasser wird erstmal am Ort gehalten und würde dafür sorgen, dass zum Beispiel die Bäume, auch die kleinen Dinger da, versorgt werden mit Wasser, so dass man sie nicht künstlich machen muss, sondern, aber da musst du den Untergrund dafür schaffen. Also du brauchst dann dieses Opaltonzeug da, was da ist, also die kennt man aus den Baumärkten, wo überall dieser Tonkügelchen verkauft. Sowas muss da rein, damit das Wasser nicht gleich. Du brauchst Riesenbecken, also Regenrückhaltebecken in der ganzen Stadt. Gibt's überall Flächen, die frei sind. Und das hat man nur gemacht jetzt in Knielingen, gibt's sowas. Man könnte es jetzt an der Uni machen, gibt's mehrere Flächen, die Riesenfläche, sinnlose Flächen, wo Wasser gefangen werden kann. Warum soll man denn nicht zum Beispiel in dem fürchterlichen Otto-Dullenkopf-Park, wo kein einziger Baum rumsteht, warum soll man da in der Mitte nicht eine Senke machen und das Wasser auffangen? Ja, also, dass das Wasser da steht und dass man es dann benutzt zum Gießen dieser Anlage zum Beispiel, ja? Und das zweite ist natürlich unser Klärwerk. Unser Klärwerk gehört zu dem Mannheim und Karlsruhe. Sind die einzigen Klärwerke auf der Welt, die eine Abscheidung für Medikamente haben. Deswegen, Mannheim und Karlsruhe können genau sagen, wie viel Kokainfixer wir hier haben in Karlsruhe. Weil die wissen, die können aus Kokain rausholen. Die holen raus, was ich mir gemerkt habe, da ich es benutze. Ich habe Voltaren, das ist also eine Creme für ich habe so Schulterprobleme, ja, schmiert man sich ein. Die holen pro Tag 2 Kilo Voltaren aus dem Wasser raus, ja. Die holen die Antibabypille aus dem Wasser raus. Dieses Wasser hat absolute Trinkwasserqualität, was die in den Rhein abgeben.
Die holen auch Psychopharmaka raus?
Die holen, deswegen wissen die ganz genau, wie viel Heroin oder so im Urin ist. Das wissen die. Und deswegen können sie in Karlsruhe können genau sagen, es nimmt zu oder nimmt ab. Die wissen, im Wasser kannst du kannst Bakterien feststellen, du kannst Corona, konnten die feststellen. Die konnten feststellen, wie viel Erreger Corona im Wasser ist. Das können die feststellen. Das hat über 80 Millionen gekostet, diese Anlage. Wurde damals vom Land gefördert, Gott sei Dank. Klärwerk war immer so mein Lieblingsthema, weil das Klärwerk ist auch gleichzeitig der größte Stromentnehmer der Stadt Karlsruhe, ist das Klärwerk Karlsruhe. Also als Einzelentnahme ist das Klärwerk, weil zum Klären brauchst du wahnsinnig viel Strom. Ja? Und der Witz ist, ja, warum nützt man das Wasser nicht? Dann legst du eine zweite Leitung wieder zurück in die Stadt, kannst damit zum Beispiel den Schlossgarten, den Zoo, ja, die brauchen ja riesen Wassermengen. Die brauchen doch riesige Wassermengen, was da verspritzt wird. Das ist auch richtig. Ich bin vorhin im Fahrrad am KSC vorbei. Die Sprinkleranlagen vom KSC, ich weiß nicht, wie viel zig hunderttausend Liter da jetzt heute versprüht werden auf dem KSC. Ja, das Wasser kannst du nutzen. Das ist sauber. Das ist absolut sauber. Da sind keine Bakterien mehr drin, nichts mehr. Das kannst du trinken. Das ist Trinkwasserqualität. Und wir lassen es mit teurem Geld reinigen und dann tun wir es in der Rhein ablassen und benutzen nicht einmal das Rheinwasser, wo wir gesagt haben, wir haben bei RTK 8, das ist das Kohlekraftwerk, haben wir die Forderung gestellt vom BUND, dass diese 70.000 Liter nicht sinnlos in den Rhein reinfließen, sondern dass man eine Turbine benutzt, um die 70.000 Liter, bevor sie in den Rhein gehen, nochmal zu nutzen, das Wasser als Antrieb, wie bei einer Windmühle oder so irgendwas, ja, bei einer Wassermühle. Dann haben sie gesagt, nee, geht gar nicht. Und dann haben sie es nachgerechnet und es geht. Es hat 2 Meter hat gereicht. 2 Meter Gefälle ist es von dem Kraftwerk in den Rhein. 3 Megawatt. 3 Megawatt sind 2 große Windkraftanlagen. Also so wie unsere Windkraftanlagen auf dem Mühlberg. Die 2 erzeugt das Abwasser von RTK 8, von dem Kohlekraftwerk. Es geht. Und so könnte man das Abwasser, das sind Millionen Liter, was dann reingehen, das ist ein Gefälle, ein leichtes Gefälle. Da machst du eine Stirlingpumpe rein und dann kannst du Strom erzeugen auch noch aus diesem Abwasser. Das heißt, Wasser muss mehrfach genutzt werden, bevor es dann in die Nordsee marschiert. Also, aber Karlsruhe ist, es ist halt kein Wille da. Es ist kein Wille da. Es ist einfach kein Wille da. Es ist, nehmen Sie ein Beispiel, wir können ja mal, das ist ein Riesenproblem in Karlsruhe, unsere Düngung von den Feldern. Wir haben marokkanische Dünger. Die sind radioaktiv, der hat einen hohen Urananteil. Wir könnten mit unserer Pisse, könnten wir ganz Baden, nur Karlsruhe, könnte ganz Baden-Württemberg mit Dünger versorgen. Wir nehmen die Pisse raus und machen Dünger draus. Aber es passiert nicht. Warum passiert es in Deutschland nicht, dass wir unsere Pisse nehmen und unseren Dünger selber erzeugen? Ist ja nichts anderes als Nitrat. Unsere Pisse, ja, warum macht man es nicht? Die Frage ist, warum sind die Kreativität nicht da, um sowas zu machen? Und das ist mit dem Wasser zurückleiten in die Stadt. Das ist kein Riesenaufwand. Das sind sicherlich Millionen, was das kostet. Aber man muss sich das einfach mal vom Ökologischen betrachten. Aber es wird nie ökologisch betrachtet, sondern immer nur betriebswirtschaftlich.
Also wir brauchen ein ganzheitliches, ein vernetztes Denken. Wir brauchen Prioritäten. Das heißt, wir brauchen eine Stadt, eine Welt, in der wir und unsere Kinder und unsere Enkel gerne und gut leben können. Das ist was, wofür sich der BUND hier einsetzt und auch andere?
Ja, natürlich. Das ist, also ich denke, alle diese Organisationen, also die NGOs, wie sie so schön genannt werden, alle diese Nichtregierungsorganisationen haben die besseren Vorschläge wie die Regierung. Das ist so. Es ist traurig, dass es so ist, aber dass sie als Lobbyisten nicht durchdringen. Du kommst gegen die Pharmafirma nicht durch. Du kommst gegen die Raffinerie nicht durch. Ja, wenn du forderst zum Beispiel Stickoxide, man könnte heute, also die Entstickung, die wird mit Ammoniak gemacht. Die Entstickung der Schadstoffe aus dem Gas oder aus dem Öl. Wenn du das machst, ist technisch möglich, ich sage jetzt mal die Zahl, die Grenzwert für Stickoxide in Deutschland ist 100 Milligramm pro Kubikmeter Luft. Das gibt dann diese Tausenden von Tonnen am Schluss. Das ist technisch möglich 20 Milligramm, also ein Fünftel. Damit würden aus 1000 Tonnen 200 Tonnen nur noch. Es ist ein, wenn das mal für Deutschland nur betrachtest, das sind Millionen Tonnen, die du einsparen könntest. Das geht nicht, weil die Industrie, das ist leider so, wenn du entstickst, brauchst du Strom, brauchst du Energie. Und das minimiert natürlich den Gewinn. Die Kühlung zum Beispiel dieses neuen Gaskraftwerkes kostet 3 Megawatt. Also so viel wie ich vorhin gesagt habe, ihr Abfluss da in den Rhein bringt oder wie 2 große Windkraftanlagen. Das geht verloren, weil du die Kühlung über den Kühlturm machen musst. Das ist alles mit Energieverlust verbunden, auch Entstickung. Und deswegen wird's nicht gemacht. Die Pharmaindustrie, die Chemieindustrie, die Raffinerienindustrie und die Energieindustrie, die verhindern, dass die Gesetze verändert werden. Die verhindern das jedes Mal. Obwohl es geht technisch. Es ist technisch möglich. Also es ist nicht jetzt so, dass das ein Riesending wäre. Und wir erfordern auch nicht jetzt zum Beispiel bei RDK werden wir fordern, das wird ja durchgehen, das Kraftwerk wird gebaut werden, werden wir bei der Erörterung fordern, sagen wir mal 80. Also nur 20 Milligramm weniger. Und dann wird vielleicht, wenn 90 draus würde, wie in Heilbronn ist der städtebauliche Vertrag 90. Das hätten sie in Karlsruhe machen können, sie haben es nicht gemacht.
Du sagst, RDK wird gebaut werden. Dennoch ruft ihr zur Demonstration auf am Dienstag, den 28. vom Rathaus in Karlsruhe. Da hat man die Möglichkeit, sich weiter zu informieren einerseits.
Ja.
Und hat die Möglichkeit, zumindest seinen Unmut zu äußern. Und die kleine Hoffnung, dass man jetzt doch die Stadt dazu bringen könnte, sich umzuentscheiden.
Also die Stadt wird sich nie, also die Mehrheiten im Gemeinderat sind so, dass die Mehrheiten, die Frage ist, wie die Grünen sich verhalten. Das ist die einzige interessante Frage. Stimmen die Grünen zu? Also ob die größte Fraktion zustimmt. Aber selbst wenn die Grünen dagegen wären, würde das nicht reichen. Die Mehrheit haben die anderen und die werden zustimmen, da bin ich sicher. Aber die Frage ist, ob die Grünen zustimmen. Das ist die Frage. Das ist für mich die Kernfrage. Bleibt ihr bei eurer antifossilen Meinung oder geht er über in die fossile Wirtschaft für die nächsten 20 Jahre? Es geht um ein Projekt von 20 Jahren. Es geht nicht um 5 Jahre oder 2 Jahre. Es geht um ein Projekt von 20 Jahren. Das heißt, ich würde es gar nicht mehr erleben, wenn es mal anders ist.
Und deswegen, es geht darum, das nicht widerspruchslos hinzunehmen, oder?
So ist es. Das ist der erste Punkt, dass die Stadtgesellschaft es nicht widerspruchsvoll hinnimmt. Und es kommt ja noch ein Erörterungstermin. Es kommt ja dann die richtige. Das ist ja nur die Genehmigung der Stadt Karlsruhe, dass die dort bauen dürfen. Ja? Die Stadt Karlsruhe hätte durch den städtebaulichen Vertrag Einfluss nehmen können. Dieser berühmte Wurstelbudenparagraf 34 des Baugesetzbuches, das ist das einzige Gesetz, was eine Stadt machen kann. Eine Stadt kann kein Gesetz machen. Es gibt nur ein Gesetz, was die Stadt machen kann, das ist das Bauen. Und dieser Wurstelbudenparagraf, Paragraf 34 des Baugesetzbuches, der erlaubt der Stadt eigentlich nur zu sagen, wie hoch das Gebäude ist, wie breit das Gebäude ist, ob du es grün anstreichst oder lila wachsweich anstreichst, was in dem Gebäude passiert, darf die Stadt eigentlich gar nicht sagen in dem Gesetz. Aber sie hätten städtebaulichen Vertrag machen können und da hätten sie sagen können. Denn sie sagen können, wir sind nur einverstanden, wenn ihr das und das macht. Das haben sie versäumt. Jetzt müssen sie halt das durchwinken. Aber dann kommt die Auslegung der Unterlagen dieses Kraftwerks für die Öffentlichkeit. Und dann hoffen wir, dass die Leute, lassen wir dann unterschreiben. Dann können sie gegen das Kraftwerk unterschreiben. Und es wäre doch schön, wenn wir in Karlsruhe mal, ich sag mal eine Zahl, die 10.000 Unterschriften kriegen würden. Das heißt, 10.000 Bürger sagen zu der Genehmigung nein. Und die muss dann erörtert werden. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Den werden wir einleiten. Aber wie viel da passiert, ich weiß es nicht.
Soweit Harry Block vom BUND Karlsruhe und Mittlerer Oberrhein. Das Gespräch haben wir aufgenommen am Mittwoch, den 22. Juli 2026. Das Klimabündnis Karlsruhe findet ihr im Netz unter klimabündnis-karlsruhe.de. Dort unter Aktivitäten findet ihr Möglichkeiten, euch zu informieren und auch an Aktionen teilzunehmen. Klimabündnis-karlsruhe.de, Klimabündnis mit UE geschrieben.